Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 407. Episode des Podcast Freiburg. Am Samstag nach einem Donnerstagabend, der in vielen Arten und Weisen im Gedächtnis bleibt, aber leider nicht mit einem positiven Endergebnis, nämlich mit dem Finaleinzug nach Berlin, den wir uns alle ein zweites Mal in der Vereinsgeschichte gewünscht haben. Stattdessen sprechen wir über ein sehr spätes Ausscheiden beim VfB Stuttgart. Und wir, das sind erstmal Julian und ich. Hallo Julian.
Hey Patrick.
Wie fühlst du dich so zwei Tage, nachdem du traurig aus dem Stadion musstest?
Ja, okay. Also es hat mich nicht ganz so lange mitgenommen, wie es mich in anderen Kontext mitgenommen hätte auf jeden Fall. Ich war davor eigentlich ziemlich entspannt, so entspannt wie man sein kann bei einem Halbfinale im DFB-Pokal in Stuttgart. Einfach weil quasi die Fallhöhe für mich mit einem Europapokal-Halbfinale um die Ecke nicht so riesig ist. Und dann war es eher die Art und Weise und das späte Tor und dann danach auch erst wirklich diese aberkannten Szene zu sehen und so, die mich dann mehr mitgenommen hat. Aber das jetzt ist halt auch schon wieder, weiß nicht, gleich für Bundesliga und dann am Donnerstag halt schon Europa-Halbfinale. Geht relativ okay für die Umstände. Du warst ja auch eher so, was meintest ja auch so, ja, quasi Europa hilft natürlich sehr und sowas, aber als es dann tatsächlich so gekommen ist, wie nervt warst du?
Schon sehr. Also ich war Mittwoch bis Freitag in München auf Schulung und wir waren in der Kneipe, um dieses Spiel zu schauen. Und wir waren umgeben von Stuttgartern. Also wirklich, es war unfassbar, diese ganze Kneipe war voll mit Stuttgartern. Ich wurde auch etwas schräg angeguckt, dass ich beim 1-0 trotzdem, ich glaube, noch ein bisschen lauter gejubelt habe, als ich sonst jubeln würde. und dann hat es auch nicht geholfen. Also die waren alle nett, das war alles gut. Und die waren auch alle nach dem Höhler-Tor zum Beispiel so, Alter, du kannst es nicht abpfeifen. Und es waren sogar einige bei Eggestein eher bei Elfmeter, sogar teilweise mehr bei Elfmeter als ich war. Reden wir gleich darüber. Und trotzdem tut es dann nicht gut, wenn die dann um dich rum jubeln beim 2-1 in der 120. während du so das Gefühl hast, irgendwas zerbricht in dir. Ja,
das ja, kann ich auch sagen, ist auch nicht schön, wenn das komplette Stadion mal wieder eine Sekunde vor Spielende explodiert. Zum zweiten Mal in 4 Monaten da. Das hat auch diesmal natürlich noch deutlich schlimmer, aber es hat sich sehr bekannt angefühlt und nicht auf die gute Art und Weise.
Ja, bevor wir jetzt richtig einsteigen in dieses Spiel, haben wir hier noch so knapp 12, 13 Minuten, die Paddy und Alex gestern aufgenommen haben. Auch ein bisschen mit wahrscheinlich viel Emotionen, wir haben es selber noch nicht gehört, mal schauen. Mhm. Wir versuchen uns dann im Anschluss nicht zu sehr zu doppeln mit dem, was die beiden sagen. Aber ich bin sehr gespannt, wir hören uns jetzt auch live zusammen mit euch das erste Mal. Und diese Audio hört ihr ab jetzt.
So, kein Intro, Paddy und ich quatschen kurz, Julian und Patrick nehmen morgen auf, am Samstag, und dann kommt die Folge online. Aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, kurz 10 Minuten unsere Gedanken hier auszusprechen. Hallo, lieber Paddy.
Hallihallo, Alex.
Genau, die beiden werden das wahrscheinlich am Anfang der Folge zum ersten Mal live anhören und dann die gewohnte Spielanalyse mit allen einzelnen Chancen besprechen, was wir jetzt hier nicht machen. Was zum Scheiß macht der Schiri?
Alter, hör mir auf. Wir wurden halt mal wirklich verpfiffen. Ja. Also ich habe es jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt, ja, weil es auch wirklich auch Momente gab, wo wir wirklich verpfiffen wurden. Aber das gestern, boah, war das krass. Im Stadion gar nicht so krass aufgefallen. Aber nachdem, umso häufiger ich jetzt diese Scheiß-Szene sehe, natürlich vor allem das Tor, boah, es knabbert an mir. Also ja, verdient, verloren, VfB insgesamt besser, aber gehst du halt mit einem Tor direkt in die Verlängerung.
Ja. Tragen dich die müden Beine der Verlängerung vielleicht etwas länger.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ey, ich bin so sauer. Ich war sehr entspannt vor dem Spiel für so ein Halbfinale gegen Stuttgart und ich wohne in Berlin und Finale in Berlin in Sicht und so. Einerseits bin ich jetzt nicht der krasseste Stuttgart-Hater, da gibt's bestimmt andere, die da ein bisschen mehr oder ein bisschen anders ticken, aber ich habe schon gemerkt, dass ich so auf Europakurs bin.
Ja, ich auch.
Und dass mir Braga und Istanbul irgendwie dann am Ende doch wichtiger sind. Ich weiß gar nicht, ob Bayern das Zünglein an der Waage ist am Ende, weswegen ich so denke. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, bei mir ist es schon auch so, Berlin-Finale hatte man schon, Istanbul-Euroleague-Finale noch nicht. aber ich war sehr entspannt. Das war aber während dem Spiel dann überhaupt gar nicht mehr so.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Also bei mir ist auch, also ich war unfassbar ruhig gestern auch. Eigentlich hatte ich viel mehr im Kopf so, oh, kommen wir rechtzeitig durch, wie ist die Verkehrslage? Stuttgart ist auch immer Verkehrschaos häufig. Finden wir einen Parkplatz? Kommen wir rechtzeitig ins Stadion? Wie sind die Kontrollen? Eigentlich, das hat mich in Stress versetzt und das Spiel an sich überhaupt nicht. Also ich war auch so normalerweise so dieser Derby-Modus oder so, den hatte ich gar nicht. Hab aber gedacht so, okay, ey, scheiß drauf, Halbfinale ist super geil, ich fahr dahin. Ich sehe uns auch als Underdog in dem Spiel, weil der VfB einfach eine gute Saison spielt. Ey, Berlin zu erreichen wäre geil, aber wer sich von den Bayern vermöbeln lässt, ist mir wurscht. Europa ist geiler. Ich war dann aber schon sehr enttäuscht zum Schluss und sehr niedergeschlagen, als dieses Scheißding einschlägt in der 120. Und boah.
Oh, man ja. Sieht Atubolu, also du warst ja nicht, ich hab's ja in der Tante Käthe geschaut, dazu muss ich gleich noch ein paar Sätze verlieren, aber man hat dann schon im Fernsehen gezeigt, wie Atubolu mit Stuff über Elverschützen so sich berät. Mhm. Also nicht, weil er eingewechselt wird, sondern glaube ich, weil er als Torwart da einfach mit involviert wird in die, für Florian Müller ja, dann ja, Tipps zu geben ja. Oder so. Und ja, man war dann gedanklich am Ende natürlich beim Elfmeterschießen.
Ja, klar. Gedanklich war man's, körperlich konnte man die Meter dann zum Schluss einfach nicht mehr mitgehen. Also das war sehr bitter, dann auch den Angriff zu sehen, so ein Mansambi, der einfach, der konnte nicht mehr. Dass der überhaupt noch ein paar Schritte laufen konnte, war ein Wunder. Aber halt, es ist bitter, weil auch gerade Florian Müller brutal gehalten, ey, leck mich
Alter,
am Arsch.
Alter, diese eine Parade aus kürzester ja, Distanz.
Die, wo er noch die Hand hochkriegt in der Verlängerung, brutales Ding. Und dass er dann halt, das habe ich auch erst heute dann gesehen in der Zusammenfassung, dass er halt auch irgendwie ausrutscht beim Gegentor von Undav. Das ist halt schon bitter dann irgendwie und dann schlägt dieser Scheiß auch noch mit der Hacke ein. Ah! Ich ja. glaube, im Elfmeterschießen hätten wir sie gepackt. Das sage ich jetzt einfach, weil das lässt sich immer einfach sagen. Aber irgendwie, ich glaube, hätten wir uns ins Elfmeterschießen gewuppt noch irgendwie und dann, ja. Wer weiß.
Genau, ich weiß gar nicht, was wir jetzt groß besprechen. Ich fand, die Leistung war richtig gut. Ich war richtig zufrieden, wie der SC aufgetreten ist. Die beiden werden das Spiel ausführlich besprechen. Ich fand es natürlich mega geil, dass die Kreisliga-Logik überhaupt, dass so eine Ecke, wie sie entstanden ist, mit dem Rückpass von Chabot, dass die bestraft wird. Überragend. Richtig gut von Ginter. Ginter wieder überragend.
Ey, brutal. Also,
total präsent.
Ja, erste Halbzeit fand ich Linie auch richtig, richtig stark, was der da zwischendurch abgeräumt hat. Wirklich ja. ein paar sehr, sehr geile Tacklings gemacht. Und halt gerade dann, vor allem umso länger das Spiel gedauert hat, umso krasser hat sich Ginter reingeworfen wieder. Also unfassbare Phase, die der gerade hat.
Genau.
Ich glaube, so der Einzige, von dem ich ein bisschen insgesamt enttäuscht war Yuito, auch wenn es eher nicht die Enttäuschung war über seine Leistung an sich. Ja, aber halt so sehr unglücklich gewesen und da muss er halt, keine Ahnung, Rotz drauf mit Vollspann, aber dann fliegt er ja. vielleicht auch 5 Meter drüber, ich weiß nicht.
Wie bei Demirovic.
Das halt, ja, oder, aber dass halt dann auch da noch im direkten Gegenzug dann halt der Konter gesetzt wird für das Tor von Undav, ist halt doppelt bitter dann in der Situation.
Voll. Und, so nah zwischen 2-0 und 1-1.
Ja.
Bitter. Ja, komm, lass
mich. Stimmung genau. kurz. Stimmung überragend. Das hat richtig Laune gemacht.
Geile Choreo.
Brutal voll. Also ich habe es nicht gesehen, ich stand hinter dem Banner quasi. Wir waren relativ weit oben, deswegen da haben wir erstmal gar nichts gesehen. Wir haben auch gar nichts von dieser Pyroshow von Stuttgart mitgesehen, weil wir halt einfach nur das Banner vor unseren Augen hatten. Aber Bilder gesehen, mega geil. Pyroshow dann in der zweiten Halbzeit von den Ultras fand ich auch sehr, sehr cool. Einmal so den kompletten Gästeblock eingerahmt in Fackeln. Das sah cool aus. Stimmung war geil, der Block war echt angezündet. Jeder hatte Bock. Ey, an sich, geiles Spiel. Richtig geiler Pokalfight. Ja. Ich hab eigentlich wenig zu meckern, außer halt, ja, dass man halt verloren hat. Und so, dass es halt schon wehtut und schmerzt. Und ich glaube, heute überwiegt bei mir auch brutal der Frust über die wirklichen, also gerade die Schiri-Aktion. Vielleicht noch kurz Elfmeter Eggestein. Ich weiß nicht, ob man dem pfeifen muss oder so, aber fällt er, gehe ich davon aus, dass er gepfiffen wird und dann eher nicht vom VAR zurückgeht.
Ja.
Er zieht's halt durch, kommt dann nicht mehr gescheit zum Abschluss und das ist irgendwie einfach sehr, sehr bitter. Das ist halt, ich werde die beiden werden sicher morgen sehr viel über die Situation auch nochmal reden, denke ich. Aber im Stadion gar nicht mitbekommen, was da die Diskussion war, weil es ja auf der anderen Seite war.
Er kommt halt auch noch zum Schuss. Das macht es genau. Noch ein bisschen heikler.
Von außen halt hat man es, oder von so weit weg habe ich es nicht gesehen, worüber sich der SC da beschwert hat. Wenn man es halt im Fernsehen sieht, er wird halt ganz klar berührt, zumindest so weit, dass Eggestein sich quasi selbst in die Wade tritt. Und ja, das sind Elfmeter, wenn er fällt, die halt schon häufig gepfiffen wurden. Bitter. Aber ja, kann man ihm jetzt auch, also einen Vorwurf machen kann man ihn auf keinen Fall. Ist, glaube ich, eher schlimm in solchen Situationen, dass man sich halt fallen lassen muss, damit halt sowas gepfiffen wird. Und eigentlich wirst du dann halt nicht belohnt, in Anführungsstrichen, wenn du es halt richtig machst.
Ja, der Aktion hätte, glaube ich, keiner groß hinterher getrauert, dass wenn diese Höhle-Aktion ist,
ja,
halt das Furchtbare.
Also das Wahnsinn.
Und es ist halt ein Skandal. Es ist halt kein Foul. Ich bin auch nicht, dass man es eventuell möglicherweise als Foul sehen kann. Es ist halt Foul.
Das ist absolut keins.
Und einfach nicht laufen zu lassen und danach zu checken, wenn man denkt, da war ein Foul, das ist halt der Skandal.
Es fuckt mich halt ab, dass wirklich jede scheiß Abseitssituation, die manchmal 3 Meter im Abseits ist, wird noch eine Minute lang weiterlaufen lassen, nur um ja sicher zu sein. Und dann bei sowas halt nicht, wo auch klar ist, wenn er es nicht pfeift, gibt es ja einen Torabschluss. Also was sollten Höhler anderes machen, außer schießen? Ja. Und das ist halt, diese 3-4 Sekunden nicht abzuwarten. Es will mir nicht in den Kopf.
Sind sich auch alle einig, also DFB hat es schon hinausposaunt, Chabot, Undaf,
auch Hoeneß. Sehr cool grundsätzlich, ja. Man kann sich ja nichts verkaufen, ja, das ist halt das Bittere. Und ich hatte ja gerade gesagt, heute überwiegt bei mir der Frust vor allem deswegen, weil ich denke, boah, dann macht doch wenigstens diese Scheißchancen davor, lieber VfB, haut die Dinger nicht aus 2 Metern nebens Tor, Chris Führig, oder haut die Dinger nicht an Pfosten, sondern schießt uns halt einfach 4-1 ab. Mhm. Dann kann ich einfach sagen, okay, man hat ganz klar verloren. Und jetzt denkt man halt nur an diese Scheißsituation, man hätte mit einer Führung in die Verlängerung gehen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Und das nervt mich eigentlich am meisten, weil ja, dass man verdient verloren hat, ist, glaube ich, voll okay. Stuttgart war die bessere Mannschaft über das Spiel betrachtet und hat sich das schon verdient und so. Und dann natürlich wäre der Sieg für den SC absolut glücklich gewesen. Aber dass halt sowas dann wirklich auch ergebnistechnisch so entscheidend ist, diese Aktion, ist halt, da kannst du halt auch, das eine sind halt Pfostentreffer, das andere sind Chancen, die nicht genutzt werden, und das war halt einfach ein Tor. So, und ja. Ich krieg diesen Frust gerade, umso häufiger ich darüber nachdenke, desto mehr frustriert es mich eigentlich.
Voll. Also, ich fand auch, Stuttgart hat sich dann am Ende verdient, also mit der Leistung. Der SC hätte es 2-0 machen können, der SC hätte natürlich sich ins Elfmeterschießen retten können. Alles fein, Stuttgart hatte viele Chancen, werden die beiden besprechen, aber sowas hat es natürlich ein Geschmäckle. Ich muss einmal Grüße an alle, die in der Tante Käthe waren, ausrichten. Ich wurde von ein paar angesprochen, auch von einem, der mir vor 4 Jahren in Hamburg ein Ticket verkauft hat und gesagt hat, du erkennst mich wahrscheinlich nicht wieder. Mussten wir sehr lachen. Und an alle, die dachten, ich war in Stuttgart, der andere Typ mit dem Schnurri ist Jonas und nicht Alex, aber haltet ihn ruhig für mich und gebt ihm ein Bier aus, alles in Ordnung. Sehr lustig, mussten wir lachen. Genau.
Das war auch sehr cool. Jonas ist ohne Ticket angefahren nach Stuttgart und wir haben es dann noch hinbekommen, ganz kurzfristig, wirklich ein paar Minuten bevor wir angekommen sind, also mein Bruder und ich, noch ein Ticket zu besorgen und konnten ihn dann auch doch noch mit in den Block nehmen. Er stand daneben, er hat mir da auch die Story erzählt, dass er angesprochen wurde und gar nicht wusste, was abgeht, und er ist davon überzeugt, dass die Person, die ihn angesprochen hat, auf jeden Fall du warst. Das war ein großes Gelächter auf jeden Fall.
Geil. Sehr gut. So, dann, du fährst nach Dortmund, bevor wir jetzt Ärger bekommen von den anderen, dass wir zu lange.
Ja, genau.
Komm. Du fährst nach Dortmund, ich bin voll im Europamodus.
Ich auch, komm. Machen wir uns nichts vor.
Wir sind im Finale wahrscheinlich Bayern-Fans.
Ja, das schon. Also so ehrlich muss ich sein. Ich will jetzt nicht, dass Stuttgart das Ding gewinnt. So ehrlich muss ich sein, weil dann wird es mich dann doch wieder richtig nerven. Also, außer auf Stuttgarts Seite betrachtet, weil ich... Dass es gestern der VfB war, konnte ich sehr lange Zeit eigentlich gut ignorieren. Und auch heute, ich glaube, bei einem Finalsieg wird es mich richtig nerven. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man am Sonntag in Dortmund machen wird. Keine Ahnung, lass hier U19 spielen, ist mir alles scheißegal. Ich will am Donnerstag in Prager ein geiles Spiel sehen. Ich bin voll im Europamodus, ich habe richtig Bock drauf. Wir haben noch 2 weitere Halbfinalspiele in dieser Saison. Absolut verrückt. vollen Fokus darauf. Deswegen, ich will auch gar nicht, nochmal ganz kurz, ich fand das eine gute Leistung vom SC gestern insgesamt, die haben alles rausgehauen, aber ich bin heute ein bisschen bockig und gehe jetzt nicht in diese ganzen Stolzgeschichten rein.
Ja, ja, ich weiß, ich war trotzdem stolz auf die Leistung, aber ich glaube, man kann die Niederlage gegen Bayern ranziehen, wo man es auch geschafft hat, nach einem sehr unglücklichen Spielverlauf, sagen wir es mal so, ja, mit den 8 Minuten Nachspielzeit. Also ich hoffe, sie sind nicht gefrustet und trauern der Chance nach, sondern sie entwickeln so eine jetzt erst recht trotzige Einstellung auf dem Platz und dann ist gegen Braga mit der Leistung, die man gegen Stuttgart gebracht hat, auch was möglich.
Nee, ich meine auch mit Stolz, nur noch um das zu Ende zu bringen, ist jetzt gar nicht so, wieder Halbfinale DFB-Pokal, das ist verrückt, das dritte Mal in fast in 5 Jahren jetzt gewesen, absolut crazy, super geil. Bin total stolz, aber ich will jetzt, das klingt für mich schon immer so, dieses so ein bisschen abgesangmäßig, ja, hey, es war mega geil, ihr könnt stolz auf euch sein. Nee, die Saison ist noch nicht vorbei, ich will jetzt vollen Fokus auf diesen scheiß Europa-League-Titel. Ich will nach Istanbul und ich will, dass die Mannschaft sich halt auch belohnt damit, für diese absolut traumhafte Euroleague-Saison, die spielen, dass sie da jetzt einfach mit so einem richtig positiven Ding jetzt mal auch aus der Saison rausgehen und alles ist möglich und wieso nicht alles machen, Herr Seier, hier, jetzt komm.
Perfekt. Dann wünschen wir allen, die nach Dortmund fahren und auch allen, die nach Braga fahren, erstmal viel Spaß und gute Reise. Also Dortmund halte ich für komplett wahnsinnig, aber das kann jeder.
Bescheuert. Ich weiß auch,
das kann jeder machen, wie er möchte. Und ja, ich bin traurig. Ich habe gesagt, als Höhler reinkam, der Mann für die besonderen Momente.
Er hatte sie. Aber sie wurden uns geraubt von der Fußballmafia DFB.
Ganz genau. So.
Viel Spaß mit der Episode mit Patrick und Julian.
Genau, mit der nüchternen Analyse.
Genau. Tschüss. Macht's gut zusammen. Ciao.
Danke für die knackigen 10 Minuten an die beiden.
Ja. Können noch ein paar Fußnoten vielleicht jetzt anfügen und dann
ist auch gut. Tatsache. Ich glaube, um ganz am Ende anzufangen, ich hatte den Gedanken an dem Abend auch und ich glaube, my kind of bockig ist, dass ich doch nicht bereit bin, Dortmund abzuschenken.
Wow.
Ich glaube, man wird relativ viel rotieren, wenn wir vielleicht ganz am Ende nochmal dazu kommen. Schuster hat es auch angekündigt. Aber ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube, dass man, also was ja für mich irgendwie immer miteinander hängt, diese europäischen Nächte sind halt so geil. Und klar, natürlich möchte ich nach Istanbul, aber ich finde die europäischen Nächte halt auch so geil, dass ich jede Chance irgendwie wahren möchte, um die nächstes Jahr wieder zu haben. Und dafür brauchen wir halt Platz 7. Auch.
Voll. Potenziell. Aber brauchst du den gegen Dortmund oder vielleicht nicht doch eher gegen Wolfsburg und Hamburg? Und dann werde ich das auch mal schauen.
Ich hoffe, einfach Augsburg gewinnt heute. Das würde ein bisschen Druck rausnehmen. Okay. Ich frage mich, ob wir so großartig über Mannschaftsaufstellung sprechen müssen in den beiden Spielen, in den beiden Mannschaften. Also ich glaube, bei Freiburg nicht so viel. Da war es einfach die beste Elf, die man halt aktuell hat. Bei Stuttgart könnte man vielleicht kurz drüber sprechen, dass die im Ansatz krass offensiv sind. Wir haben eine Dreierkette gespielt, in denen Mittelstädt einer der Innenverteidiger ist und dann sind die Wingbacks Liebeling und Führig. Es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir Stuttgart gesehen haben. Wie viel Respekt hattest du vorm Spiel? Also, wie optimistisch warst du im Block?
Oh, jetzt schon, war schon Außenseiter. Also SC als Außenseiter fand ich auch irgendwie gerechtfertigt, glaube ich. Also dafür war es dann auch einfach, Stuttgart spielt eine sehr gute Bundesliga-Saison, es ist auswärts und so. Ich glaube, in Freiburg hätte ich gesagt, vielleicht sind wir sogar leichter Favorit nach den letzten Wochen. In Stuttgart bist du dann schon Außenseiter, aber nicht utopisch oder so. Und ich glaube, das Spiel gibt es ja auch ungefähr wieder. Du brauchst halt ein bisschen Glück, was man lange auch hatte. Und ich dachte tatsächlich auch, als ich dann so Führig, Lebeding und so, dass du das vielleicht in so 1-gegen-1-Situationen auch offensiv für den SC besser nutzen kannst. Das hat nicht so geklappt. Also die haben das auf ihrer Seite immer wieder zumindest dann Richtung Strafraum dicht bekommen, was eine Schwäche hätte sein können. Von daher, das konnte man so, glaube ich, nicht ganz ausnutzen. Und wie gesagt, beim SC gab es ja eigentlich keine große Diskussion, dass irgendwie genau diese Elf spielen würde. Da jetzt jedes Tippspiel, glaube ich, hätte da genau das hier genommen. Von daher, man weiß ja ungefähr, was man bekommt, auch beim SC in den letzten Wochen. Ich glaube, die Frage war mehr, wie physisch wird das Spiel für mich? Und das ist dann doch ziemlich physisch wurde, hat man dann auch relativ schnell schon gesehen.
Ja, fand ich auch. Ich finde, wir können dann auch direkt mal ins Spiel reingehen. Und ich hatte ein wenig Respekt vor der Anfangsphase. Weil gerade in den ersten 5 Minuten fand ich, gab es immer mal wieder so Momente, wo ich dachte, oh, da kommt Stuttgart aber relativ einfach in gute Räume, ohne dass sie aber gefährlich geworden wären. Stattdessen war es genau das, was du beschrieben hast. Also nämlich, es war sehr physisch. Es war bis auf einen Undertestanschuss war auch die ersten Aktionen, die mir so richtig im Gedächtnis geblieben sind, halt die gelbe gegen Makengo, dann die kleine Rudelbildung im Anschluss und dann die gelbe gegen Nathai. Da war schon sehr viel, also sehr früh so ein bisschen Derby-Feeling da.
Ja, ich dachte ja, ich hätte die ersten Minuten komplett verpasst, habe dann aber gestern Abend nochmal dann doch kurz in dieses komplette Relive von Sportschau reingeschaut und ich habe, glaube ich, die ersten 10 Sekunden nur verpasst, weil ich war nicht wegen der Führershow, hat es verzögert oder so. Ja. Wir waren unter dem, vielleicht kann man das noch kurz sagen, weil die war, glaube ich, jetzt gerade in den 10 Minuten nicht so drin. Ah, ja. Diese Choreo vorher vor dem Gästeblock war der Wahnsinn. Also die war eine der coolsten Auswärtschoreos, die wir je hatten, wenn nicht die coolste.
Ja.
Fand ich, also nachdem ich sie dann später mal gesehen habe, weil ich, also unter dem Banner mit dem unser Team, unser Traum, und das war dann quasi, da stand ich hinten dran, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel von gesehen, auch nicht von der Pyroshow eben, aber das war auf jeden Fall absolut Bombe.
War, um ehrlich zu sein, beidseitig auch sehr geil. Also die Kanzler der Kurve ist ja schon so eine relativ große Wand. Mhm. Und die so komplett in Rot zu sehen, war auch schon ziemlich geil, muss
man
ehrlich sein.
Ja, man konnte es so, ich habe so durch das Banner so durchscheinen sehen und dachte mir schon, was denn ist. Aber genau, deswegen, also anscheinend habe ich nur so die ersten 10, 20 Sekunden verpasst oder sowas. Und ja, also es, ich fand eigentlich kannst du, also es gibt diesen einen Schuss mal von Undorf irgendwann, aber eigentlich finde ich, die erste fast Viertelstunde oder sowas war wirklich nur ein viel, viel Bolzen, viel Mittelfeld und richtig dazwischen gehen und so. Ich kann ein bisschen verstehen, auch wenn ich es dann falsch finde und die Linie überhaupt nicht durchgezogen wurde, aber ich kann verstehen, warum Wels dachte, oh, hier muss ich früh ein Zeichen setzen, quasi mit einer Karte, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, weil ich dachte, wenn das jetzt so einmal kommt, jemand wirklich zu spät oder sowas, dann könnte das so ein Spiel werden, was super giftig wird. Das hat aber, glaube ich, dann überhaupt nicht funktioniert, das so zu machen. Kannst du die Makengo-Gelbe zum Beispiel, dann kommt, kannst du dir sagen, ich glaube, da kam er einfach deutlich zu spät, oder?
Ja, und trifft ihn voll auf den Knöchel. Also ist schon klar. Ich finde, die gegen Nathai kann man sich eher überlegen, ob man die noch geben muss. Und dann, ich finde sogar, also die Eggestein-Szene war dann natürlich für mich am Fernseher so, können wir jetzt gleich drüber sprechen, das ist eigentlich der perfekte Übergang. Ob du dann Elfmeter geben musst oder nicht, kann man jetzt drüber diskutieren, reden wir gleich drüber. Aber dass er da in der Szene auch dann Mansami und Leveling beiden direkt gelb gibt, ich fand's gut. Weil ich fand's bei Makengo sehr krass und auch bei Nathai sehr krass, um diese Szenen rum, jeder gepfiffene Zweikampf ist sofort eine Rudelbildung. Und zwar bei zwei eigentlich nicht so krass strittigen gelben Karten, die noch voll in einer akzeptablen Linie liegen. Und dass er dann da einmal sagt, hey, das nicht, fand ich nämlich positiv, weil ich finde, er kriegt dann über die 70, 80 Minuten danach eigentlich echt Ruhe rein. Und eigentlich wird es dann erst wieder chaotisch mit der Höhler-Szene, zu der wir nachher kommen. Also ich fand's, deswegen, ich habe, glaube ich, auch bei Blue Sky nach dem Spiel geschrieben, ich war dann besonders frustriert, weil ich fand es eigentlich überwiegend eine relativ gute Leistung von Wels.
Ich glaube, also warum es dann halt nicht so war, ist ja, dass du dann, wenn du in allen Interviews hörst, wie frustriert alle Spieler davon waren, dann muss es auf dem Platz wirklich schlecht gewesen sein. Also wenn du als Sieger dann erstmal darüber redest, wie scheiße das war, das ist schon hart. Aber ja, klar, das kriegst du von außen dann auch nicht
gut,
so
mit. Ich meine, Undorf ist auch, ich mag Dennis Undorf voll gerne, aber der ist auch ein bisschen diese Thomas Müller-Kategorie, der die ganze Zeit labern möchte. Das geht mir auch hart auf den Sack. Ich glaube, der Schiedsrichter würde jedes zweite Spiel bei mir fliegen, glaube ich.
Ja, ich mag das voll gerne. Genau. Also das fand es dann, zumindest, es gibt erstmal eine Weile keine gelbe Karte mehr in der ersten Halbzeit. Das funktioniert dann schon mal. Ja, und dann, ich kann ja erstmal meine Sicht machen, weil die war sehr weit und dann kannst du übernehmen, weil ich habe dann nur die Highlights jetzt natürlich noch geguckt, aber ich fand vor der Frage, war das Elfmeter oder nicht, war ich erstmal happy, dass ich so das Gefühl hatte, wow, okay, so kann es funktionieren mäßig, weil der Ball kommt da ja von links quasi mit Grifo. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich zu Eggestein spielen will oder nicht eher zum dahinterstehenden, ich glaube, Matanovic ist es dann. Aber der wäre auch frei gewesen, der hätte auch Platz gehabt im Strafraum, hätte auch eine gute Situation gehabt, um zumindest einen Drehschuss machen zu können oder sowas. Und so diese Lücke da zu nutzen, da dachte ich schon, weil das passiert später auch noch ein, zwei Mal, da ist was möglich quasi. Und ich war dann erstmal von hinten nur, ich habe gar nicht gecheckt, warum sich alle so beschweren oder sowas. Ich dachte, die wollen Ecke und es gibt keine Ecke oder so. Und deswegen von so weit weg. Und ich habe nur gesehen, er schießt dann. Jetzt, du hast ja direkt von Anfang an gesehen, dachtest du sofort irgendwie an Elfmeter, als du die Beschwerden gesehen hast?
Mit der ersten Wiederholung, ja. Weil man direkt mit der ersten Wiederholung sieht, dieses klassische, Paddy hat es ja in der Audio auch beschrieben, dieses klassische, er wird touchiert und tritt sich dann selber so ein bisschen die Wade. Und ich kann dann alles, was Paddy gesagt hat, voll nachvollziehen, nämlich, dass es irgendwie frustrierend ist, dass Eggestein dann dafür bestraft wird, weiterzulaufen. Und ich muss es auch vorweg schicken, weil ich werde letztlich, glaube ich, zu einer Schlussfolgerung kommen, in der ich sage, ich finde es vertretbar, hier keinen Elfmeter zu geben. Aber dieser Punkt, den man davor machen muss, nämlich, dass es irgendwie nicht sein kann, dass es davon abhängt, ob jemand weiterläuft oder nicht, kann ich voll nachvollziehen. Also das vorweggeschickt. Auf der anderen Seite hast du halt einfach die Situation, wenn wir wissen alle, dass ein kleiner Kontakt im vollen Laufen einen Unterschied machen kann und du einfach stolperst und dann hinfällst. Und wenn jemand diesen Kontakt bekommt und sich hinfallen lässt, spricht einfach sehr, sehr viel dafür, dass dieser Kontakt ursächlich ist fürs Fallen, weil es dafür genug Studien gibt, dass das ausreichen kann. In dem Fall jetzt lässt sich Eggestein nicht fallen und läuft danach halt mit beiden Füßen noch jeweils einen Schritt sauber weiter. Das heißt, eigentlich haben wir sogar einen Beweis dafür, dass dieser Kontakt nicht ursächlich für ein Fallen ist, sondern er kann noch ganz normal seine beiden Beine setzen und kann halt einen schwachen Fuß, aber kann einen normalen Abschluss mit links machen. Und dass Wels und der VAR dann sagen, hey, wir sehen diesen Kontakt, aber ganz offensichtlich war dieser Kontakt nicht irgendwie stark genug, dass er einen Spieler zum Fallen bringt und deswegen ist es für uns kein Foul, ist für mich eine nachvollziehbare Entscheidung im Rahmen des Regelwerks. Das Regelwerk hat einfach eine Lücke darin, dass du halt da nicht, du kannst halt bei diesen leichten Berührungen nicht in den Bewegungsablauf oder in den Muskel des Spielers reingucken. Das kannst du halt nur, wenn jemand weiterläuft. Und ich weiß nicht wirklich, was es da für eine Lösung für geben soll, um ehrlich zu sein. Und der einzige mögliche VAR-Eingriff wäre dann tatsächlich gewesen, wenn der VAR-Wels gefragt hätte, hey, es gab hier einen Kontakt, hast du den überhaupt gesehen? Und wenn Wels sagt, ja, ich habe den gesehen, aber für mich war der nicht, war es ein Kontakt, aber kein Foul, dann sehe ich wirklich nicht, wie man das umdrehen soll.
Als kleine Gegenrede würde ich erstmal sagen, ja, also er kann noch laufen, aber er fällt, also macht den Schuss halt im Fallen und eindeutig nicht in einer Voll, also in einer, macht den nicht aus dem Vollsprint oder sowas, das ist eine. Ich verstehe aber, dass man dann sagt, also ich bin tatsächlich, wäre das jetzt irgendein neutrales Spiel, was ich gerade so geguckt hätte, wäre ich auch, glaube ich, weil ich da sehr konservativ bin bei, da muss als VAR nicht unbedingt eingegriffen werden, weil es nicht mega klar ist und sowas. Ich würde aber, ich weiß, andere Szenen immer ein bisschen schwierig und sowas, aber weil es Stuttgart ist und das, weil ich finde, es passt schon ein bisschen, würde ich gerne an den Elfmeter für Stuttgart Anfang der Saison gegen Köln erinnern. Also ich finde immer, man muss es in der gleichen Saison lassen, sonst ist es albern, aber es ist, wir hatten ja diese Diskussion um genau sowas, wo Dimirovic von Schwäbe getroffen wird, weiterläuft, versucht den Ball noch zu kriegen, ihn nicht kriegt und dann kriegt der Elfmeter. Also und zwar nicht durch die Schiedsrichterentscheidung, sondern durch den VAR, der sich danach einschaltet und sagt, hey, hier war ein Kontakt, der läuft weiter, aber er wird quasi leicht beeinflusst oder sowas. Und da sagt dann Sebastian Hoeneß dazu, wenn er sofort fällt, dann gibt es gar keine Diskussion. Ein klarer Treffer hinten. Jetzt ist einfach die Frage, soll er dafür bestraft werden, dass er versucht weiterzuspielen? Ich denke, nein. Wenn man diese Logik genauso anwendet, dann kann der VAR das offensichtlich schon drehen. Ich glaube, hier ist es nochmal ein bisschen enger, weil der Abschluss direkt danach kommt. Und es gibt so eine Logik auch einfach im Schiedsrichtertum, wenn es einen Abschluss gibt, dann zählt das auch was. Das ist ja auch bei Fouls und so ganz viel so, obwohl das nicht sich per se aus dem Regelwerk deckt. Aber ich finde schon, dass es, also es war auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, dass es hier keine Eingriffsmöglichkeit gab, sondern ein anderer VAR, anderes Gespann hätte da vielleicht auch Elfmeter gegeben. Dann ist es zumindest unglücklich für den SC, so würde ich es zumindest mal zusammenpacken.
Ich verstehe das. Für mich passt der Demi-Vergleich nicht ganz, weil Schwäbe ihn halt tritt. Und ein Tritt halt immer ein Foul ist. Und Stiller macht ja keine, also Stiller macht in diesem Kreuzen ja keine aktive Ausholbewegung Richtung Eggestein, sondern es gibt halt die Touchierung im kreuzenden Laufweg, was häufig genug ein Foul ist, aber es ist schon ein bisschen was anderes für mich.
Bisschen was anderes immer, ja klar. Ich würde halt sagen, genau, es gibt Intention, ist halt auch so ein bisschen nicht ganz so wichtig und so. Ja, es ist nur, auf jeden Fall gibt es diese Möglichkeit, einen Elfer zu geben, obwohl man versucht, quasi weiterzuspielen und sowas. Und ja. Damals war es ja auch nichts, was gefordert wurde, groß von irgendwie allen. Und es wurde trotzdem überturnt und hier fordern es alle, man kann sich schon mal anschauen und sowas.
Ich glaube, mein Punkt ist, warum ich hier jetzt auch gerade so eine harte Meinung vertrete, ist, dass dieses Höhlertor, über das wir nachher reden, ist eine wirklich fundamentale Fehlentscheidung, die niemals passieren darf. Also wirklich auf gar keinen Fall.
Nicht auf der gleichen Ebene hier.
Und ich finde, wenn du das Eggestein-Ding hier mit reinnimmst, dann bestärkst du damit so ein Narrativ, das mich so immer nervt bei Fußballfans, nämlich, dass alles dann immer direkt eine Verschwörung ist. Hm. Und diese Höhler-Szene ist halt einfach ein unfassbar schlechter Pfiff. Aber deswegen hat jetzt nicht der DFB entschieden, dass der VfB Stuttgart ins Pokalfinale einziehen muss. Das ist dann immer, das habe ich halt jetzt auch so häufig gelesen in den letzten Tagen und das finde ich dann so unfassbar albern. Also Leute, es geht immer eine Ebene tiefer. Es kann auch, es sind, Tobias Welz ist ein guter oder ein schlechter Schiedsrichter, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er ein überdurchschnittlich guter, sonst kommst du nämlich nie in die Bundesliga. Und der ist auch in dieses Spiel reingegangen, wie alle 22 Spieler, die wollten alle ein gutes Spiel machen und Tobias Welz wollte auch ein gutes Spiel machen. Und der ist hier nicht reingegangen mit der Intention, Freiburg hier aus dem Finale rauszupfeifen. Und das ist was mir unfassbar auf den Sack geht.
Klar, ich würde sagen, das ist jetzt ja auch nichts, was wir hier im Podcast tendenziell verbreiten, daher glaube ich.
Nee, aber mir ist es wichtig, weil es sicherlich Hörende gibt, die sowas verbreiten würden.
Ja. Ich würde nur zur Erinnerung behalten, es ist auf jeden Fall schon mal eine Szene, wo der SC ein bisschen Pech hat. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also weil selbst wenn er ihn nicht berührt, vielleicht macht er ihn dann halt auch einfach rein. Ne? Und solche Szenen kommen dann einfach, muss ja gar nicht über den Elfer oder für sie nachdenken oder so. Die Szene läuft minimal anders, du führst schon früh.
Ja.
Ob das dem Spiel so krass was geändert hätte, weiß ich gar nicht, weil
Das
10 Minuten später fällt. Und bis dahin spielt der SC dann, finde ich, richtig gut. Also diese Szene löst ein bisschen was aus, fand ich. Also das Spiel geht eh immer viel hin und her. Es gibt dann auch direkt vor dem Tor, wird meiner Erinnerung nach, ist da der VfB gerade wieder ein bisschen stärker. Aber es ist so ein bisschen so ein langsam nimmt das Spiel so an Fahrt auf, dass der SC hier dann reinkommt. Juito hatte so eine Flanke, wo ich dachte, ah, der kann durchrutschen und sowas. Mhm. Chabot muss ein paar Mal eingreifen. Es gab immer so, es waren alles keine riesen Chancen oder sowas, aber es war so, okay, langsam kommen wir in so einen Rhythmus, aus dem was passieren kann. Und ob das dann nach dem, vielleicht wäre das danach genauso gelaufen, quasi wenn du es früh triffst oder so. Ich würde nur sagen, du kannst nicht daraus schließen, dass wir dann 2-0 geführt hätten nach einer halben Stunde.
Ja.
Aber zum Glück führen wir 1-0. Und das war auch Fun.
Voll. Ich muss ehrlich sagen, Alex hat es ja gerade gesagt und wir haben es in der Kneipe auch zueinander gesagt und wahrscheinlich auch ganz viele Leute im Gästeblock.
Ja.
Nach diesem stiller Rückpass, es fühlt sich nach solchen Situationen immer so an, nach dieser Ecke musst du jetzt treffen. Das ist, ja. Witzig ist, dass die Ecke eigentlich gar nicht gut ist. Das ist so eine Grifo-Ecke, wie er sie ab und zu mal dran hat, dass sie viel zu flach kommt an den ersten Pfosten. Nathai klärt die aber sehr unsauber, nämlich nicht nach vorne weg zurück zu Grifo, sondern so einen Bogen. Und was Ginter dann macht, ist sehr, sehr cool. Richtig viel Wucht, auch auf diesen Kopfball drauf. Eggestein reagiert schnell. Und ab dem Moment habe ich dran geglaubt.
Naja, das ist nämlich auch mal, es war auch mein Problem. Ich habe sofort gedacht, fuck, jetzt geht's plötzlich um. Also es war wirklich so ein Schalter in mir, dass ich von, ey geil, vielleicht geht hier was heute und voll cool und Stimmung richtig gut und alles zu, ah fuck, wir könnten das, jetzt sind wir plötzlich Favorit. Und ja, aber es war super, also ist auch richtig, richtig explodiert bei uns. Kann man vielleicht auch nochmal kurz sagen zur Stimmung, was ich sehr, sehr gut fand, ungefähr ab da wird dann auch mal klar, auch bei den Vorsängern und so weiter, wurde dann sehr, sehr viel gesetzt auf fast schon so wie so ein Union-Gästeblock funktioniert, wo die keine großen, langen Gesänge haben, sondern wirklich so die Gassenhauer, die kurzen Sachen, nicht die langen Textsachen und sowas, weil halt wirklich das Gefühl war, ah krass, hier können alle mitgenommen werden, auch die oben drüber, auch die hinten und sowas, und das funktioniert natürlich am besten, wenn du keine langen Textsachen hast, und das war super laut, das hat richtig Bock gemacht und hat da war dann auch tatsächlich dieses Gefühl von, das springt auch im Gästeblock so rüber, dass man hier einen Teil des Stadions zumindest beherrscht, selbst in so einem krassen Stadion wie in Stuttgart.
Ja, war, finde ich, auch gut zu hören am Fernseher. Pokalspiele mit einem Eggestein-Tor Mitte der ersten Halbzeit nehmen meistens kein gutes dramaturgisches Ende.
Den haben wir auch schon alle während dem Spiel gemacht, das hat mir davon gar nicht gefallen.
was ich krass fand in den Minuten danach, wobei, ich will kurz drei Spieler loben. Erstens möchte ich einen kleinen Gegenpunkt gegen Paddy und Yuito machen. Ich fand Yuito unfassbar in der ersten Halbzeit. Ich finde, er hat fast alle Angriffe für den SC geöffnet. Auch in der zweiten Halbzeit teilweise, nur in der allerletzten Instanz. War ein paar Mal unglücklich, aber nur Liebe für Yuito. Und in der ersten Halbzeit, das haben die beiden auch angesprochen, waren Dienert und Ginter einfach unglaublich. Weil Stuttgart hatte gar nicht so selten gefährliche Räume hinter Freiburger Pressing oder auch hinter den Freiburger Sechsern teilweise. Und dann jedes Mal, wenn Stuttgart in irgendeiner gefährlichen Gleichzahlsituation war, gab es irgendeinen Pass, wo Ginter und Lienhardt schon dachten, den wusste ich, dass ihr den spielt. Und dann waren die da und dann war der Angriff vorbei und das war wirklich crazy.
Ich glaube, also ich hatte auch kein so tolles Yuito-Eindruck. Es kann sein, dass es daher kommt, dass das zweite Halbzeit, was dann näher bei uns war, da war er auf jeden Fall unglücklicher. Und dann denkst, ziehst du das, glaube ich, auch oft zurück, wenn du es ein bisschen besser sehen kannst, dann wer genau was quasi macht. Da hat er dann oft die unglücklicheren Aktionen gehabt. Ich fand auch Ginter eigentlich von schon genau in Halbzeit 1 auch schon Wahnsinn. Ich habe es eigentlich komplette Spiel durchkommentiert, als wäre ich so ein Fanboy. Also es war einfach wie oft irgendwie, ich dachte, oh, 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 und in der Sekunde streckt er halt irgendwie das Bein aus oder ist längst da und so. Also beide Innenverteidiger natürlich top, aber ja, fand da auch Ginter nochmal irgendwie nochmal krass. Also
ich fand sogar in der ersten Halbzeit Dina hat einen Tick besser. Das war über das Spiel hinweg dann Ginter ein bisschen besser, aber ja. Also,
hohes Niveau auf jeden Fall aus der Innenverteidigung. Und dann bis zur 40. hatte ich auch wirklich nicht den Eindruck, dass Stuttgart das jetzt irgendwie komplett auftritt. Das dachte ich, okay, bis zur Halbzeit kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und die letzten Minuten waren Tortur. Also das war alles ab Minute 40 ist, also Paddys berühmtes mit Ankündigung oder mit Ansage. Das hat sich sehr so angefühlt wie so ein Boxer, der sich irgendwie in die Runde rettet, bis endlich dieses Ding klingelt. Und hat ja auch geklappt, aber es war anstrengend.
Ja, und letztlich ist, also diese 10 Minuten hängen eigentlich am Namen Dennis Undorf, der leider schon ein sehr, 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 sehr geiler Fußballer ist. Und also ich fand es gar nicht so komplett unlogisch. Ich fand schon mit Ansage, dass es diese 10 Minuten mal geben würde, weil eben, wie gesagt, Stuttgart immer wieder in gute Räume gekommen ist und das dann die letzten 10 Minuten damit verstärkt hat, dass Undorf immer wieder ballnah dann noch dazugekommen ist, um Überzahl zu schaffen, also zwischen Sechsern und Innenverteidiger und damit so ein bisschen verhindert hat, dass Ginter und Lienhardt so viel Zugriff auf ihn kriegen konnten. Und dann ist er halt auch an jeder gefährlichen Situation beteiligt, bereitet diese Großchance von Demirovic vor. Der Flachschuss von Leveling, ich weiß, dass du das auch hast, eine große Schwäche für Chancen, die entstehen dadurch, dass jemand den Ball durchlässt.
Ja.
Da hätte Müller, glaube ich, nichts gemacht, wenn Leveling den ein bisschen weiter nach rechts setzt. Und dann gibt's halt noch die letzte Aktion. Da ist Undorf nicht in der Entstehung beteiligt, aber Igor Matanovic, ich glaube, über die Szene hätten wir viel gesprochen, wenn Freiburg das Spiel gewinnt.
Ja, also das war ein bisschen Ginter-artiger Save auf jeden Fall, sich da irgendwie dazwischen zu schmeißen. Das hat man auch sehr gut gesehen direkt davor. Da dachte ich auch, also ich dachte wirklich schon, der muss rein aus der Position und alles. Also und es kam halt auch dazu, alle im Gästeblock waren stinksauer über die Nachspielzeit. Das ist natürlich so ein Ding, was du im Stadion viel, viel mehr hast und natürlich da auch nicht ganz rational bist. Aber es war schon nervig, dass du quasi direkt nachdem du erklärt bekommen hast, jemand, der eine Sekunde länger braucht für einen Einwurf, bei 2:00 wird abgepfiffen, aber bei 2:58 gibt es noch eine Ecke und noch eine Ecke. Was alles machen kannst, ne? Das ist nicht verboten. Das ist nur, die Gegenüberstellung hatte, glaube ich, jeder im Kopf und das bist du eh schon sauer und du siehst ja, wie das Spiel läuft. Du siehst, was du gerade für Schläge kassierst da und die ganze Zeit Sorge, dass der dann nochmal im Tor landet und so. Deswegen, da waren alle eh schon sehr, sehr sauer und dann hat es ja zum Glück auch nach der nächsten Ecke nicht gereicht. Aber ich war schon der Meinung, er muss hier längst abpfeifen und wir werden schon wieder natürlich katastrophal betrogen.
Ja, stattdessen rettet sich Freiburg mit dem 1-0 in die Pause. Also retten passt, glaube ich, wirklich ganz gut. Und ich muss ja ehrlich sagen, in den ersten 5 Minuten nach der Pause dachte ich, boah, das wird nie im Leben, kann Freiburg das durchhalten. Weil Stuttgart dann wieder besser rauskommt und es diese Riesenchance für Führig gibt, die ich bis gerade schon wieder fast vergessen hatte, wo der Pass von Demirovic einen ganz kleinen Tick zu lang für ihn ist und er deswegen nicht mehr mit dem linken Fuß in den Ball kommt. Kann man aber auch machen, trotzdem. Und dann stabilisiert sich Freiburg aber.
Ja, ich habe echt direkt nach der Halbzeit wirkt es auch so ein bisschen arg, tatsächlich so passiv, als ob man irgendwie ein bisschen Sorge hat, jetzt hier, Makengo kann zum Beispiel da auch nicht richtig hin, gut, ist eh Strafraum, darf er eh nicht hin, aber so ein paar Leute Sorge hatten irgendwie um Karten oder sonst irgendwas. Aber plötzlich kam Stuttgart auch mit, hat sich in Zweikämpfe geworfen, die der SC dann auch einfach verloren hat, was selten ist, dass man so wirklich völlig ist. Und da stimmt halt auch die Absprache so gar nicht. Also Treu will ja irgendwie vor zu Undorf, glaube ich, weil da dann Eggestein nicht richtig mitgelaufen ist und sowas, was, glaube ich, auch normal ist bei dem Ballfluss vorher. Aber macht dadurch halt hinten erst auf und so. Also da hat alles gar nicht mehr zusammengestimmt. Und diese Abstimmungsfehler hat man danach dann in der Form nicht mehr, obwohl Stuttgart ja so viele Chancen hat. Aber das war selten Resultat von Mischung aus Zweikampfschwäche und irgendwie Abspracheprobleme, sondern dass halt Stuttgart dann auch viel sehr gut macht.
Ja, und dann muss ich jetzt kurz, ich weiß gar nicht, ob du damit gerechnet hast, aber ich muss jetzt einmal ganz kurz meinen Frust über Johan Mansambi abladen. Weil ich fand es wirklich kein tolles Mansambi-Spiel. Und zwar vor allen Dingen, weil man gesehen hat, wie gut der Typ ist. Aber also ich finde, in dieser Phase dann 50 bis 65 ist Mansambi so extrem präsent, weil er mit dafür sorgt, dass man immer wieder in die Schnittstelle zwischen Leveling und Hendricks kommt und dann da in die Tiefe kommt. Und ich glaube, es sind zwei oder drei Aktionen, wo Mansambi ultra cool ist, zwei, drei Leute aussteigen lässt und dann einfach den richtigen Moment für die Anschlussaktion verpasst. Ist alles gut. Da darf er auch noch lernen, aber da war ich schon ein bisschen frustriert teilweise. Hatte er vor allen Dingen die letzten Wochen nicht mehr so extrem. Da hat er nämlich ganz häufig den richtigen Moment gefunden.
Ja, und da kommt er noch dazu, wenn Yuito in den gleichen Situationen war, dann macht er es genauso und so. Da war es wirklich mehrfach, wo man erst sehr viel richtig macht und dann das Einfache quasi falsch macht. Das hat mich auch extrem geärgert. Auch weil das dann eben bei uns war, dann sieht man es ja immer noch mal so ein bisschen besser. Und ja, da das wird halt auch nicht so besser. Den Rest des Spiels machen einfach viele Freiburger an dem Tag irgendwie dann so diese am Strafraum dann irgendwie eine blöde Entscheidung oder gehen es eins im Gang eins und verlieren es dann. Also du würdest ja auch anders drüber reden, wenn du den letzten halt auch noch aussteigen lässt, aber das gewinnen sie dann halt nicht. Aber man hat dann halt, das ist die Phase, wo man dann Glück hat, ne?
Ja, genau. Man wird offensiv besser wieder. Also da muss man ja sagen, vom 1-0 bis zur 55. Minute hat man offensiv gar nichts. Aber da wird man dann offensiv ein bisschen besser. Gleichzeitig hast du defensiv halt diese ganz, ganz wilde Situation, wo mir erst beim nochmal Highlights gucken aufgefallen ist, wie unfassbar Treu dagegen Stiller ist. Also, weil Treu ja eigentlich, klar, Müller hält ihn dann am Ende, aber direkt vor der Linie, aber ohne Treu ist das halt ganz klar ein 1-1. Und das Tor, das dann abseits ist, da hat auch nicht arg viel gefehlt. Also Timothy Chandler statt Philipp Treu und das ist kein Abseits.
Ja. Ich dachte, ich habe natürlich von hinten klar sofort gesagt, das Abseits. Ich habe natürlich aber auch nicht, wie üblich, also ich dachte tatsächlich auch, ich hätte es ganz gut gesehen und war überrascht, dass überhaupt Leute diskutiert haben. Aber ich habe natürlich nur auf Lienhardt und Ginter geachtet und überhaupt nicht, ob da unten noch jemand stehen könnte. Hat ja zum Glück auch so gereicht, aber auch nicht ganz ideal.
Ja, aber trotzdem, ich kann dir gar nicht so richtig beschreiben, vielleicht kannst du mir das im Stadion besser beschreiben, ob der Vibe da auch so da war. Bei mir kam dann so nach und nach das Gefühl, hey, Freiburg könnte das hier 1-0 ziehen. Und für mich gar nicht so sehr, oh, man muss jetzt hier das 2-0 machen und dann kann das was draus werden, sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, das könnte eines dieser Spiele werden.
Es hatte so langsam das von dem, eine Mannschaft rennt an und kann heute 120 spielen und sie treffen nicht. Aber es war leider sie können 120 spielen und sie treffen zweimal, obwohl sie vielleicht viermal hätten treffen müssen. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist, aber es reicht halt dann leider nicht ganz dafür.
Ja, eine wichtige Szene für den restlichen Verlauf des Spiels ist dann 63. Einwechslung von Bilal El-Kanous. Der war sehr gut. Die Stuttgarter um uns rum in der Bar haben ihn ab der 20. Minute gefordert. Und das war, die wurden dann leider sehr bestätigt mit ihrer Forderung. Genau. Und die 70. Wirst du es einmal aus Stadionsicht beschreiben?
Ja, erstmal muss man über die Freiburger Szene sprechen, die danach so ein bisschen untergegangen ist, aber die halt einfach die Entscheidung sein muss oder vielleicht Vorentscheidung sein könnte, weil Freiburg wirklich ja, weiß ich nicht, 30 Sekunden vor dem Tor, vielleicht weniger.
Genau, das war für mich mit rein, willst du über die 70. sprechen, weil das Gesamtkonglomerat ist ja das Schlimme daran.
Ja, also ich habe die Entstehung der Szene jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber der Ball kommt halt kommt halt dann wirklich zu Yuito so, dass er, also Matanovic schmeißt sich da voll rein draus und Yuito hat dann die Chance, das aus 7 Metern oder so zu entscheiden. Und Ball wird gehalten von Nübel.
Und nee, schlägt Nübel und trifft eigentlich an Nübel vorbei, aber Henriks läuft hinten dran durch und blockt ihn vor dem Lerntor.
Dann schreib du mal bitte. Ich habe dann offensichtlich nicht mehr die richtige Erinnerung.
Naja, also es ist also erstmal sehr cool von Beste auf rechts. Der kriegt nämlich den Ball auf rechts und verwirrt Mittelstädt ein bisschen, weil er Richtung Grundlinie geht und mit rechts dann flankt. Und dadurch landet er bei Matanovic. Chabot blockt den. Und der Abpraller landet bei Juito, der dann eigentlich das rechte Eck offen hat und das linke Eck offen hat. Und er schießt halt ins linke an Nübel vorbei. Und genau darauf spekuliert er bei Henriks, der dahin durchläuft und dann hinter Nübel blockt. Und dann geht der Abpraller raus aus dem 16er und der Konter läuft. Und das ist eine Szene, die tatsächlich 2-3 Mal in dem Spiel passiert ist, dass sowas im Freiburger Angriff dann Stuttgarter Konter läuft. Mhm. Und davor konnte es dann Ginter häufig dann den Gegenangriff dann direkt stoppen, was man ja häufig sieht diese Saison. In der Szene würde ich Ginter dann sogar gar nicht so komplett aus der Schuld rausnehmen, weil er probiert es hier wieder und schiebt dann raus und steht ein bisschen im luftleeren Raum. Und dadurch muss der Rest dann durchschieben und steht in diesem luftleeren Raum ohne eine Chance auf eine Balleroberung. Stuttgart spielt es dann durch über El Canus. Und Makengo steht dann nämlich noch so leicht eingerückt, weil er, ich weiß gar nicht, wer dann noch der nachrückende Stuttgarter ist und lässt dadurch Undaf frei und schiebt auch nicht konsequent genug raus. Und der Abschluss von Undaf ist halt echt stark, muss ich ehrlich sagen. Er nimmt ihn nämlich so mit dem ersten Kontakt gar nicht so hart, sondern vor allen Dingen platziert. Und wahrscheinlich, und das ist sehr, sehr frustrierend, weil, und letztlich ist es auch kein Vorwurf an ihn, weil er danach so viel Tolles macht, aber Flo Müller sagt danach noch im Interview, wenn er nicht wegrutscht, was man sehr gut sieht, ja, hält er den Ball vielleicht sogar. Aber Undaf macht's halt, schießt ihn halt gegen seine Laufrichtung und ermöglicht es dadurch erst, dass er ausrutscht.
Ich habe es mir parallel angeschaut, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, dass das dann vom Verteidiger noch geblockt war bei Juito. Ich dachte wirklich einfach, der Torwart ist dann dran. Hm. Ja, den Rutscher hat man im Stadion auch gut gesehen, weil ich dachte auch von der Schussposition krass, also der kann eigentlich so nicht reingehen und so. Ich glaube tatsächlich auch, dass er ihn hat. Kein Vorwurf von Flo Müller, super Spiel, aber super ärgerlich halt. Ist auch wirklich ein guter Abschluss. Also den so zu nehmen direkt, jeder andere nimmt den, glaube ich, nochmal an und versucht ihn dann irgendwie hart drauf zu schießen und in der Sekunde hast du dich dann schon wieder halbwegs vorbereitet und sortiert oder Makengo ist schon wieder ein bisschen da. Ja. Cool ausgespielter Konter, das können die halt auch so. Ne? Also das war ja stark gemacht auch. Also.
Ich möchte übrigens auch kurz zu Flo Müller, weil wir es vorhin vergessen haben bei der Führich-Aktion. Ich war schon wieder kurz davor, weil ich habe bei dieser Flanke von Demirovic auf Flo Müller geguckt. Erinnerst du dich noch an seine erste Freiburger Saison, wo wir über Flo Müller am zweiten Pfosten geredet haben? Mhm. Er rutscht in der Szene auch durch und ich glaube sogar, wenn Führich den aufs Tor kriegt, kratzt den Müller raus. Das ist, hat er nicht verlernt.
Auf der Linie da so entlang zu rennen, weiß nicht, wer genau. Das...
Ja. Das wäre so auf Skates.
Es war fies auf jeden Fall als Nackenschlag, weil du halt einfach diese Doppelsituation, ich bin mir echt sicher, wenn du den machst, wenn der ins Tor geht, dann war's das. Also ich habe nicht gesehen, dass Stuttgart das da noch 2 Dinger macht oder so. Jetzt sagst du natürlich immer einfach, weil die Chancen waren ja auch danach noch da für 1 oder 2 Tore für Stuttgart und dann werden sie natürlich komplett angelaufen und so, aber es wirkte schon eben wie genau der Swing, der dann gegen dich läuft. Und ja, da musst du es dann halt auch für dich entscheiden.
Es ist auch im Fußball dann immer frustrierend. Solche Swings machen ja auch was für den mentalen Zustand. Ich habe dann häufig auf Juito geguckt und ich würde sagen, bis die reguläre Spielzeit vorbeigegangen ist, ich glaube, ich habe ihn seit dem 2. Spieltag nicht mehr so häufig mit hängendem Kopf gesehen. Der war richtig so geknickt. Ich finde, in der Verlängerung wurde es wieder besser, aber ich finde, es ist auch ein bisschen eine Erklärung dafür, warum die 2. Halbzeit dann so unglücklich ist. Also, weil nach dem 1-1 gelingt ihm überhaupt gar nichts mehr. Hm. Und er ist einfach wichtig für den Übergang.
Ja, muss halt auch generell vielleicht sagen, Stuttgart gelingt es halt aber auch immer wieder, so die Aufbaumöglichkeiten für den SC so einzuschränken, dass es halt dann doch oft der Ginterlange Ball oder sonst irgendwas werden muss. Hm. Und das ist natürlich auch nicht perfekt für ihn, da sich da dann irgendwie dazwischen fallen zu lassen, weil dann auch die zweiten Bälle, da kommen dann selten zu ihm und so. Ja. Das ist auch nicht ganz dann das Spiel. Und
gegen Stuttgart willst du eh keine langen Bälle spielen, weil dann hast du halt Chef Chabot da, der ist da halt echt krass.
Verstehe ich nicht ganz, der fällt doch ziemlich einfach, habe ich gemerkt.
Ja, kommen wir gleich hin. 82. habe ich tatsächlich im Live-Bild gedacht, das wäre so eine Undaf-Schlitzohr-Aktion. Mhm. Er ist aber von Lienhardt abgefälscht, da auf den kurzen Pfosten. Ja, da war Müller das erste Mal richtig, richtig gut, dass er den dann noch an den Pfosten kriegt.
Ja, ich dachte, ich habe es auch sofort als Parade quasi gesehen aus weiter Entfernung. Ich habe gar nicht gecheckt, dass er überhaupt an den Pfosten ging. Das habe ich dann auch erst danach richtig gesehen. Aber genau wie bei der Arthur Bolus-Szene neulich, wo er ihn so noch ganz leicht eben berührt und dadurch überhaupt den Save ermöglicht. Krasses Ding. Ob da war es dann halt auch, ja, also da kann man schon langsam von Glück sprechen, dass sie es da nicht direkt zumachen, weil Stuttgart hat dann die Chancen, das auch sofort zu killen und in 90 zu machen. Und ab der 75. Also ich meine, die Wechsel sind, kann man sagen, Derry Scherhan kommt für Grifo und Höhler kommt direkt nach der Szene für Matanovic. Mhm. Aber der SC ist auf vielen Positionen sichtbar das plattere und müdere Team.
Definitiv.
Und das dachte ich da schon, boy, jetzt noch 30 Minuten Verlängerung später, also als Best Case quasi, das wird ja nicht besser. Und da hat man dann wirklich gesehen, da war es wirklich so Dreifachbelastung, echt kleiner Kader, wenig Rotation in vielen Sachen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie in dem Spiel krass was für manche Sachen gemacht hätte, geändert hätte, aber du hättest auf jeden Fall, hat man gesehen, dass Stuttgart einfach ein frischeres Team ist, obwohl der SC ja wirklich ein sehr, sehr gut konditioniertes Team ist.
Ich würde auch sagen, wenn in den 10 Minuten bis 90+6 das 2-1 fällt, bin ich wahrscheinlich etwas weniger frustriert,
ja,
weil da hat es sich einfach so krass angedeutet. Also Stuttgart, also wir haben dann eine Elkanus-Szene, also einen Elkanus-Abschluss, den Müller im Nachfassen hält. Ein Unterschuss knapp am Tor vorbei, den er wieder mit Auge versucht. Der war wirklich, wirklich knapp. Dann hast du Führig-Schlenzer 90+2. Karasor verpasst nach einer Ecke. Undav hat dann nochmal einen Abschluss, sehr, sehr frei von Müller, den Müller auch stark hält, aber der auch ein bisschen zentral abgeschlossen ist. Da war es wirklich ein Rein in die Verlängerung reinkämpfen und habe auch nicht so ganz, ich glaube, konnte niemand dann beim SC so ganz erklären, wie man dieses Spiel überhaupt in die Verlängerung kriegt.
Ich bin absolut wahnsinnig geworden, letzten Minuten, und da war ich dann tatsächlich auch ein bisschen sauer auf Lienhardt. Das wurde ja zum Glück nicht bestraft, aber als, ich glaube, das ist auch Elkanus, der da außen ist, da war es für mich so eine ganz klare, du musst jetzt faulen, auf gar keinen Fall darfst du in 1 gegen 1 nochmal gegen die laufen. Und alle davor kamen nicht in die Nähe, um das Foul zu machen, aber so in der letzten Minute nochmal quasi einen Konter gegen dich zu kriegen. Und am Schluss ist das eine 3 gegen 2 Situation für Stuttgart. Und sie spielen den richtigen Pass und dann kommt der Schuss einfach schlecht und Müller hält den. Aber boah, also da dachte ich, da muss irgendwer sich die gelbe Karte holen und damit leben, weil das war mehr als gruselig in den Ding. Höhler hat es ja irgendwie, hat sich, ich weiß gar nicht mehr, wann er sich die gelbe Karte geholt hatte. Ah, nee, es war erst dann nach dem Wiederanpfiff, ne? Ja. Aber da ein paar Leute, viele Leute hatten eigentlich die gelbe Karte noch offen. Man hätte da schon, keiner ist, glaube ich, gesperrt fürs Finale, wenn man sich eine gelbe holt. Da hat es mich ein bisschen genervt, dass man nicht einfach ein bisschen assiger das beendet.
Wobei sehr häufig sind es gefühlt bei diesen Kontern Mansami oder Makengo, die dann hinter jemandem herlaufen und die Chance auf den Konter haben, und dass man das dann nicht macht, verstehe ich.
Nee, die sollten es auf jeden Fall nicht machen. Nee,
klar. Genau. Genau, dann geht's in die Verlängerung. Stuttgart bringt zum Start der Verlängerung Thiago Tomás für Emerdin Demirovic. Und ich dachte im Moment, okay, der schlimmstmögliche Ausgang ist nicht mehr möglich. Würde auch sagen, das stimme ich immer noch zu, wenn Demirovic dieses Hackentor macht statt Thiago Tomás, bin ich sehr, sehr viel saurer. Ja, und dann geht's direkt in die 91. Minute. Willst du erstmal, wie hast du die Situation im Stadion wahrgenommen?
Ich habe nicht verstanden, über was wir überhaupt reden. Ich dachte quasi, es geht irgendwie um die Szene direkt davor. Also der SC kriegt ja einen Freistoß, ne? Und die Stuttgarter beschweren sich, ich kann es nicht genau nachschauen, aber ich glaube, weil er quasi zu weit vorne ausgeführt wird oder zu schnell ausgeführt wird oder so, ne? Und dann geht es einfach vom SC her ziemlich schnell. Und ist der Pass von Yuito zu den? Ja, genau. Und dieser Steilpass von Yuito war so eins, im Stadion siehst du ja manchmal so eine Viertelsekunde vorher, was passiert schon, dass du den spielen musst, quasi, weil du genau so eine, weißt du, vom Gästeblock war das genau die Verlängerung und sowas. Ich dachte, boah, wenn er den perfekt spielt, und dann spielt er ihn perfekt. Und ich bin sofort explodiert, ich habe die ersten Sekunden nicht gecheckt, was los ist. Und dann sieht man ja aber sehr schnell, die beschweren sich oder so. Und dann dachte ich, gut, das wird jetzt eine Weile überprüft, was auch immer da das Problem sein soll, weil der Ball ging nicht ganz nach hinten zurück, was ich erst dachte. Also muss es ja irgendwie tatsächlich abseits gewesen sein. Dass es faul sein könnte, kam ich wirklich nicht drauf, bis eine Weile, bis dann jemand das quasi meinte, er hätte so ein Rempeln angezeigt. Und dann war die Situation aber auch schon rum und im Stadion kriegst du es ja eh nicht so genau. Und es wurde überhaupt nicht VAR überprüft quasi. Also dachte ich, okay, das muss, was auch immer war, muss sehr, sehr klar gewesen sein. Und erst als ich dann der Halbzeit der Verlängerung aufs Handy geschaut habe, wurde mir dann quasi mit x Nachrichten auch außerhalb von unserer Gruppe und alles, wurde mir dann klar, dass das auf Foul entschieden war und so früh abgepfiffen, dass man es nicht hätte prüfen können. Und dann war ich natürlich schon wieder auf sehr sauer.
Es ist, wir haben den VAR seit 8 Jahren, glaube ich. Es ist wirklich nicht erklärbar. Es darf dir nicht passieren. Und es gibt Situationen, wo das einfach noch passiert. Und es gibt auch Situationen, wo das vielleicht entschuldbarer ist noch. Also, keine Ahnung, ganz häufig hast du ja so, von mir aus, also es passiert ja bei Fouls schneller. Also sagen wir mal, jemand wird beim Pass im Mittelfeld gefoult und der Schiedsrichter sieht sofort das Foul, pfeift ab, der Steilpass wäre aber durchgegangen und der Stürmer wäre frei vorm Tor. Da hast du ja so Situationen, die werden ganz häufig irgendwie verpasst, dass du dann einen Vorteil geben kannst oder sowas. Und ich verstehe, dass du beim Foul noch nicht so in diesem Ablauf drin bist, weiterlaufen zu lassen, weil derjenige, der das Foul entscheidet, ist ja der Schiedsrichter mit der Pfeife im Mund, der dann relativ schnell dabei ist zu pfeifen und halt nicht der Linienrichter, der die Fahne hebt, wo der Schiedsrichter sagen kann, okay, ich habe hier gar nicht die Intuition, sofort zu pfeifen. Aber ich finde, als Profi-Schiedsrichter kann ich von dir erwarten, dieser Pass geht straight Richtung Tor, da ist eine 1-gegen-1-Situation. Würde Chabot Höhler faulen, hätte ich ja auch die Intuition sozusagen zu sagen, hey, ich bewerte das erstmal und lass es im Zweifel weiterlaufen und ich kann es danach entscheiden oder so. Das darf dir nicht passieren, dass du das abpfeifst und dann nicht irgendwie den Abschluss noch oder die Situation zu Ende laufen lässt, weil es so offensichtlich war, dass es der einzige Ausgang, der daraus passieren kann. Entweder Chabot gewinnt den Zweikampf oder Höhler steht frei vorm Tor. Es gab keine andere Möglichkeit.
Irgendwann hat es in der Podcast-Gruppe auch sehr schön geschrieben, der großen, das kriegst du ja auch wirklich, also das machen ja auch Schiedsrichterlänge und alles Mögliche. Dieses dir ganz kurz Zeit geben ist ja ein totaler Standard-Move. Das siehst du jetzt außerhalb von wirklich den Mittelfeldduellen und so wirklich ganz oft, dass auch bei größeren Sachen Schiedsrichter nochmal ganz kurz gucken, eine Sekunde warten und dann zum Beispiel auf den Punkt zeigen oder sowas. Selbst bei Elfmeterentscheidungen pfeift ja keiner und zeigt auf den Punkt nach einer Viertelsekunde oder so. Und da vergeht ja wirklich nicht mal eine Sekunde zwischen diesem Foul und der Ball ist quasi geschossen. Und er gibt nicht mal das. Also es ist wirklich nicht erklärlich. Ich glaube auch nicht, dass das kann im Nachhinein erklären. Ich kann mir nur vorstellen, er ist komplett verwirrt und auch verunsichert von diesem, der Freistoß ist zu weit vorne. Oh, habe ich gerade einen Fehler gemacht? Hätte ich das gar nicht? Hätte ich jetzt unterbinden sollen? Kann ich jetzt noch unterbinden? Nein, kann ich nicht mehr. Und dann passiert diese Szene und er nutzt die erste Möglichkeit, irgendwie den Fallschirm zu ziehen und aus der Sache rauszukommen und macht es damit noch 100-mal schlimmer. Wäre meine einzige Erklärung, weil Ablauf für einen 48-jährigen Schiedsrichter, der seit 8 Jahren mit dem VAR arbeitet, kann ich mir nicht erklären, dass das irgendwie, wie du den Fehler machen kannst. Und ja, also man kann auch über das angebliche Foul ja selber reden. Weil Leute nochmal diese Slow-Mo-Aufnahme, wo dann Höhler den Arm rausstreckt oder sowas.
Ach komm, nee.
Das ist halt das Ding, genau, du kannst jede Szene, weil wenn du gewinnst, dann wird dein Arm immer ein bisschen länger und sowas. Das ist Chabot. Also, wenn das
dieser gepfiffen Mann wiegt 300 Kilo, ey.
Ja, ehrlich. Wenn das gepfiffen wird, dann verursacht Chabot, das kann er selber nicht wollen, dann verursacht Chabot im Spiel 7 Elfmeter Minimum und dass so nicht gepfiffen wird und dann kann man halt doch den Fullturn machen, sieht man ja daran, dass es zum Beispiel keinen Elfmeter für Eggestein gibt. Du hast diese Linie nicht und du kannst, also in einem Spiel, was du so klar abgepfiffen hast, wie wir jetzt machst, kannst du das 10-mal nicht pfeifen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Also.
Und ich möchte noch eine letzte Sache zu der Szene. Es ist mir scheißegal, ob diese Führung verdient gewesen wäre. Also, dass dann irgendwelche Leute das auf die Diskussionsebene, wie viele Fußballspiele werden völlig, völlig unverdient entschieden? Also, keine Ahnung. Hat Chelsea gegen Bayern das Finale daheim im Champions League Finale verdient gewonnen? Nee, aber sie haben es gewonnen.
Also kann man auch mal sagen, der SC hat ja jetzt nichts gehabt oder so, ne? Ja, das Spiel hast du dir locker, du hättest dir 2 Tore vollkommen verdient. Wenn du 3 machst, ist auch noch okay. Stuttgart hätte halt 4 bis 5 genau, machen können. Ne?
Aber nicht unsere Verantwortung, ne?
Ja, und also, Entschuldigung, Herr Schiedsrichter, ich das ist kein Elfmeter, weil ich habe mehr Shots on Goal und meine Post-Shot-Statistik ist. What are you talking about? Es ist.
Ja.
Ja, also ich war im Nachhinein dann saurer. Ich kann mir vorstellen, vom Fernseher ist es natürlich Albtraum, wenn du diese Wiederholung immer wieder siehst, aber das ist...
Sie haben es auch wirklich sehr häufig gezeigt und es hat mir auch nicht geholfen, dass jeder Stuttgarter um mich rum gesagt hat, also es wäre eigentlich ein Tor für euch gewesen.
Ja. Also ja, ich
fand es sehr viel sympathischer. Da war ein älterer Stuttgarter Mann, der war sehr offensichtlich CEO irgendeiner Firma von Kleidung und von der Art und Weise, wie er aufgetreten ist.
Also ein durchschnittlicher Stuttgarter.
Genau, und der hatte dann... Der ist da so ein bisschen aufgetreten, wie du oder Paddy da drin gesessen wären. Er hat sich dann so gedacht, das ist doch ein klares Foul, oder?
Ja, oder Alex mit so ein bisschen genau. Rage-Bait.
Genau, das fand ich sehr viel sympathischer, damit konnte ich viel besser nehmen.
Möchte aber trotzdem jetzt auch mal ganz kurz sagen, weil man es vorziehen kann, das Dennis Undorf-Interview.
Ja.
Ich find's hochsympathisch. Der hat offensichtlich seinen persönlichen Beef mit Wels einfach schon seit langem. aber es ist, ich finde es, was ich extrem unsympathisch an dem Moment finde, ist, dass es mir es schwieriger macht, ihn so zu hassen, wie ich in der Sekunde alle Stuttgarter hassen möchte. Und das finde ich persönlich sehr frech von ihm, aber ich finde es halt einfach, also er sagt, das ist ein klares Foul und klarer Fehler, so rum, sorry. Er war sich viel sicherer als zum Beispiel Ginter, der beim ersten Moment meinte, oh ja, ich habe es noch als noch weniger wahrgenommen oder sowas. Und also Undorf war komplett auf Linie, selbst Hoeneß, nachdem er gesagt bekommen hat, dass er das Undorf findet, ist kein Foul, meinte auch, ja, dann haben wir Glück gehabt und so. Also ich habe selten erlebt, dass es so einen Konsens gab, dass etwas ein klarer Fehler war. Das sagt sich als Sieger natürlich ein bisschen leichter. Aber ja, das hilft dir auch nicht. Aber ich fand es trotzdem gut und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass der DFB sich am nächsten Tag dann doch so positionieren musste.
Ja.
Wenn selbst die Stuttgarter das sehen. Und auch ehrlich gesagt, dass auch der Kicker so schreibt. Weil das, also ich habe dann auch den Kicker-Ticker in der Halbzeit angemacht, um das nachzuschauen. Und das ist ja schon eigentlich eine Seite, die sehr vorsichtig mit sowas umgeht. Und wenn der direkt von eine Fehlentscheidung, weswegen sich die Freiburger auch mächtig ärgern und sowas, schreibt, dann ist das auch echt deutlich. Und ja, dass man sich das halt nicht anschauen kann, dann war halt Wahnsinn.
Gehen wir weiter?
Nee, ich will noch.
Vielleicht noch ganz kurz, Lukas Höhler konnte es auch absolut nicht fassen. Das hast du an der Körpersprache gemerkt. Und dann auch das Foul in der 94. Ich glaube, ich habe ihn noch nie in seiner ganzen Karriere bei Freiburg so eine plumpe gelbe Karte holen sehen, aber da musste einfach der Frust raus. Das war sehr offensichtlich. Es gab dann noch so eine Hendricks-Gelbe gegen einen sonst Scherhand-Durchbruch. Das war Scherhands leider einzige richtig coole Aktion, der fand ich nicht so gut. Und im nächsten Angriff ist wieder Elkanus beteiligt und wieder Undorf, der sich einen freien Raum aussucht und der Führig freispielt. Und Junge, also für einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, den darfst du auch mal machen.
Das ja, ich habe die, also ich habe es noch im Kopf quasi, aber jetzt gerade nicht mehr in den. Ah, doch, genau, ja, der spielt dann da außen vorbei und ja, ich glaube, da dachte ich dann auch schon ein paar Mal, oh, Lienhardt ist nicht mehr ganz auf der konditionellen Höhe voll. Hier quasi. Also da wirkt es dann mehrfach, dass er, ich dachte schon auch schon in der 90. Minute halt, als er da von Elkanus so platt gemacht wird und so. Und das wiederholt sich ja nochmal später, als man wieder da quasi, als Stuttgart sich da wieder durchkombiniert und wieder frei zum Schuss kommt, wo Müller dann diese Traumparade hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
103. Und da muss man jetzt, also das ist jetzt, wir müssen eh noch über, ich würde sagen, das ist die Situation, um über Flo Müller zu reden. Thiago Tomasch spielt auf Undorf, der legt den weiter auf Elkanus und Elkanus macht das überragend mit dem Außenriss, spitzelt den an Müller vorbei und dreht sich schon ab zum Jubeln, ja, weil dieser Ball ist eigentlich nicht zu halten und Flo Müller kriegt da den linken Arm noch raus und rettet den zur Ecke. Das war in einem sehr, sehr starken Flo Müller-Spiel, das vielleicht sogar ein bisschen untergegangen ist, weil ich vorhin so schnell über die Chancen drüber geskippt habe. Das war absolute Weltklasse.
Unfassbar.
Das ist eine unfassbare Parade. Und also, ich meine, Hertha war schon krass und die Saison Müller in Freiburg damals war krass. Also, ich würde sagen, das ist endgültig das Bewerbungsschreiben. Eigentlich musst du mit ihm als Nummer 1 planen, wenn Arthur im Sommer geht, ne?
Ja, werden darüber noch länger sprechen, denke ich. Aber für mich gilt das genauso. Ich sehe nicht ganz, dass wir eine neue Nummer 1 brauchen. Ich weiß, das wird nicht überall so gesehen. Aber ich finde, auch wenn du jemandem Pokal-Halbfinale gibst, dann hast du eigentlich genug Vertrauen in ihn zu haben, dass er auch deine 1 sein kann. Aber ich war wirklich auch so, weil das dann auch direkt vom Gästeblock halt da gut zu sehen war. Und für mich in der Sekunde, wenn jemand da schon abdreht, bin ich sicher, der Ball ist drin. Und ich habe gar nicht geglaubt kurz, dass er den gehalten hat. Absoluter Wahnsinn.
Ja, und dann würde ich tatsächlich sagen, die zweite Halbzeit der Verlängerung. Freiburg hat immer noch Kräfteprobleme. Treue geht komplett mit Krämpfen runter, was dann dafür sorgt, dass man Sami und Juito beide durchspielen müssen, was ich eigentlich nicht gedacht hätte.
Günni Kübler
kommt direkt davor für Beste und Makengo. Ja, das fand ich gut. Beste war auch echt durch. Günni Makengo hatte ich sogar ein bisschen früher erwartet, wegen der gelben Karte für Günther. Und weil Develing jetzt nicht unbedingt der Spielertyp ist, der Günther klassisch so super viele Probleme macht. So die eher physischeren Spieler sind ja nicht so seine große Schwäche. Und dann kommt später eben noch Ogbus für Treu. Dann wird es ein bisschen mehr nochmal zur Fünferkette. Und insgesamt würde ich aber sagen, es gibt noch eine gute Ginter-Rettungsaktion. Tut es 2-1 mir vor allen Dingen weh, weil sich im Vergleich zu den ganzen 45 Minuten vor der zweiten Halbzeit der Verlängerung überhaupt nicht andeutet.
Ja, es gibt eine Szene, genau, ich glaube, das war das da, wo Undav quasi eine Möglichkeit hätte und wieder ist Ginter da.
Ja.
Aber eigentlich war das viel mehr jetzt ein, okay, wir beide spielen Richtung Elfmeterschießen.
Ich fand es dann noch sehr, sehr lustig. Ganz kurz, weil ich musste da sehr drüber lachen. Die Stuttgarter um mich rum haben sich so sehr gefreut, dass Undav ausgewechselt wurde in der 118., weil sie gesagt haben, dann kann er immerhin keinen Elfmeter schießen, weil Undav wohl in letzter Zeit einige richtig schlechte Elfer geschossen hat. Und die meinten, wenn er auf dem Platz wäre, würde er safe sagen, er schießt. Genau, aber siehst du jetzt auch nicht so häufig, dass du deinen besten Stürmer rausnimmst direkt vom Elferschießen für einen Abfallspieler.
Ja, ein weiteres Problem für Nagelsmann, weil wenn du ihn erst nach der 70. bringen kannst, dann wird er natürlich auch am Platz stehen für ein potenzielles Elfmeterschießen. Ja. Günni hat auf jeden Fall noch, ich will einfach nur vermeiden, über dieses Tor zu reden, Günni hatte eine sehr lustige Szene, fand ich, wo er das klarste und offensichtlichste Foul aller Zeiten gemacht hat für eine gelbe Karte, die ich einfach schon so, ja gut, ist ein bisschen, aber finde ich voll okay, 117 oder was, da kannst du dir die gelbe Karte abholen. Und irgendwann ich so, der lässt sich lange Zeit mit der gelben. Also da dachte ich, was machst du denn? Also das war völlig absurd. Es gab so ein paar Situationen, wo ich glaube schon, irgendwie, da wollten die Stuttgarter wollten irgendwann mal gelb-rot und sowas. Ich verstehe das, weiß ich nicht genau, da habe ich nicht genau gesehen. Aber bei der dachte ich auch so, hä, die gibt dir jeder Schiedsrichter der Welt. Das war seltsam. Also er selbst läuft auch so mit diesem klassischen, ich guck mal, ob ich damit durchkomme und guck nochmal verwirrt zurück irgendwann. Also ja, komische Szene. Ja komm, wir kommen nicht drum rum. Was ist das 119. In der Wiederholung jetzt nicht mehr drin, aber was man noch sehr gut gesehen hat, Mansami fehlt zwar da, also er müsste da sein, um zu doppeln.
Aber es ist null Vorwurf, weil er versucht macht wirklich
alles, um hinterher zu kommen.
Er rennt von
hast der, du diesen Laufstil gesehen?
Es tut so weh. Also der rennt mit brutalen Schmerzen ganz offensichtlich. Ja. Die Beine funktionieren einfach nicht. Der krampft und der zieht das eine Bein nach wie so ein lahmes Pferd. Also es ist echt übel und er probiert alles. Also deswegen, es war null so, dass man dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Weg. Sondern es ging körperlich einfach nicht mehr. Selbst Ginter hatte schon davor eine Szene, wo er sich hingeschleppt hat und gehumpelt ist und alles. Also die waren am absoluten Ende ihrer Kräfte und er versucht's, er kommt nicht hin, Flanke kommt rein.
Ginter macht's eigentlich sogar noch richtig.
Ginter ist da, was willst du machen? Also jeder normale Schuss ist nicht möglich, also macht er halt einen anormalen Schuss und perfekt. Hacke, langes Eck. Ja, kann auch Müller nicht mitrechnen. Einfach ein Geniestreich.
Ja, der tat weh. Also, kurz, weil es sehr, sehr schwierig ist, Stuttgart was zu gönnen. Thiago Tomasch kann man es komplett gönnen. Der war in der Hinrunde für anderthalb Monate raus, weil sein Vater gestorben ist, was ihn mental in ein ziemliches Loch geworfen hat. Dann war es ein großes Hoch, als er in der Euroleague, glaube ich, dann noch getroffen hat, relativ direkt nach dem Comeback. Und bei diesem 2-1 hat man ihm auch angemerkt, wie viel da raus musste. Trotzdem, das war ein richtiger Magenschlag.
Ja, also und ich bin zusammengesunken da auf dem Stuhl hinter mir, Halbstuhl auf der Bande.
Und dann ist das Verrückte, wie sich dann so Ereignisse doppeln. Im Ligaspiel kriegst du den späten Nackenschlag von Demirovic und danach gibt's noch diese große Ogbus-Chance.
Stimmt.
Und hier gibt's diese 120 plus 2 und der Ball landet vor dem Strafraum bei Günther, der mit rechts schießt. Und der ist so knapp und Nübel ist niemals da, wenn der neben dem Pfosten einsteigt. Dann war ich endgültig durch.
Ja, ich dachte auch, ich habe brav mitgesungen, dass der Gästeblock hat nochmal stark reagiert, hat das Freiburg schießt ein Tor und sowas. Mhm. Es war noch nicht, da haben es noch nicht komplett aufgegeben. Und es wurden ja auch, das kann man gleich mal ganz kurz sagen, es wurden ja auch 3 Minuten angezeigt, quasi als angepfiffen wurde. Deswegen dachten wir, hätten wir auch noch 3 Minuten. Das hieß aber, man hat noch 2 Minuten, weil sie 1 Minute schon abgelaufen war. Normalerweise kenne ich es anders aus dem Stadion, aber war offensichtlich so gedacht. Und ja, als dann bis zu der Szene und dann war ja auch wieder so ein Langbombeneinwurf quasi, der da zurückkommt und so. Und als der dann nicht klappt, als der dann vorbeigeht, dachte ich auch so, boah, okay, das war halt nochmal die eine Szene, die du halt vielleicht kriegst. Und dann habe ich tatsächlich auch nicht mehr so richtig dran. Ich glaube, die gleiche Szene gibt es ja fast nochmal, weil die nächste Ecke wird nochmal zurückgeprallt, als Müller mit vorne ist, den trifft er dann nicht. Irgendwie. Ja. Kommt auch von der falschen Seite. Ja. Das wäre natürlich sehr cool gewesen, da das sich da ins Elferschießen noch irgendwie zu bringen. Aber Ginter auch mit irgendwelchen Kräften hier nochmal den Ball 3-mal reingebracht, Juito nochmal eingesetzt, aber es will einfach nicht klappen.
Okay, das war's.
Boah, das wehgetan. Also es war, der Zeitpunkt war brutal, die Art und Weise war brutal. Weiß nicht, das da habe ich dann schon erstmal verdauen müssen. Es natürlich dann, dass die dann das ganze Stadion feiert, das ist auch immer richtig scheiße. Und es fühlt sich halt dann doch an mit diesem, wie so oft, du kommst in den letzten Jahren sehr knapp dahin, wo du hin möchtest, und dann reicht's halt doch nicht ganz und so. Und kannst nicht mal so richtig jemandem im Team was vorwerfen, finde ich. Also ein paar Leute unter ihren Möglichkeiten gespielt und so. Stuttgart war auch besser. Du hättest irgendwie einfach verlieren können oder so, aber es war vom Aufwand her, war es so gut, die Laufwege, die sie gemacht haben, immer noch, die Zweikämpfe und so, es war eigentlich, es war genug, um sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten an so einem Tag, und dann ist es halt doch 1 Minute zu wenig, das schon brutal.
Wie hat der Block die Mannschaft begrüßt?
Genauso wie ich es tatsächlich vor dem Spiel auch gesagt habe, dass es, wenn wir das verlieren, dann steht man da und dann singt man das Baku, singt man Fahren über die Alpen. Es hat ein bisschen gedauert, also ich glaube, vielleicht wollten die Ultras auch einfach warten, bis sie dann näher da sind, weil die Mannschaft noch lange an der Seitenlinie stand und sich ein bisschen, glaube ich, fangen musste, was doch voll okay ist. Es kam dann, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, eher so von irgendwo anders sozusagen, und das war richtig gut, dann war es auch echt laut und aber es gab jetzt nicht mehr so ein, gab jetzt nicht noch irgendwie ein langes Aufbauen des irgendwas, sondern so zwei Lieder. Ja, das klar, Blick war dann sofort auf Prager und nicht auf Dortmund. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Und soll es auch sein. Und alle erinnern, dass man immer noch eine Riesenchance hat und dass man, ja, das wirkte schon auch, dass alles klar ist, aber das hilft dir als Spieler natürlich auch nur bedingt. In der 120. verlieren, das ist so oder so einfach scheiße. Das tut weh, tat ja auch allen bei uns weh.
Man kann auch sagen, so ganz auf die neutrale Schiene zurück sich zu begeben, das passiert sehr selten bei Spielen mit Freiburger Beteiligung. Das war neutral gesehen, glaube ich, ein richtig spaßiges Spiel. Ja. Wir sind am Ende bei 4,17 zu 2,45 Expected Goals, und da ist bei Freiburger Seite noch nicht mal der eigentlich reguläre Höhler-Treffer mit drin. Mhm. Das war schon ein sehr, sehr gutes Fußballspiel und passt auch ein bisschen zu den letzten Wochen des SC.
Was halt auch wild ist, weil das Spiel eigentlich erst ab der 40. so richtig beginnt als Offensivspiel. Ne? Vorher hat der SC ein paar Chancen und hat sich da verdient über ein XG und sowas, hat er auch seine Chance, seine Torschüsse gehabt und so. Zwei Großchancen in der ersten Halbzeit und was. Aber Stuttgart kommt ja eigentlich so richtig ins Spiel ab der 40. Minute, und ab dann hast du halt wirklich Chance um Chance um Chance bei insgesamt in dem Spiel. Das war ein cooles Spiel auf jeden Fall.
Hast du noch einzelne Spiele, über die du sprechen möchtest? Ich finde, wir haben eigentlich nur über, wir haben zwar viel über eine Aktion geredet, aber eigentlich haben wir wieder nicht drüber geredet, wie unfassbar die Lunge von Maxi Eggestein ist.
Wollte auch gerade sagen, das wäre der Einzige, der. Und halt auch, ich meine, neben dem, also macht das Tor, er macht fast das Tor davor, könnte den Elfer kriegen und so, auch offensiv da schon richtig gut, und später halt derjenige, der auch für Mansambi noch Sachen zumachen muss, als der halt nicht mehr kann und nicht raus kann.
Ich fand Beste wieder häufig relativ gut, ohne dass dann so richtig endgültig was draus geworden wäre. Die Juito-Chance ist von ihm eingeleitet, aber genau, insgesamt, ich fand Treu nicht ganz so gut. Der hatte häufiger defensive Probleme, weil man da Beste vielleicht auch nicht immer ganz rausnehmen kann. Nick hat mir in der Halbzeit mal geschrieben, dass häufiger Übergabeprobleme gibt zwischen Beste und Treu. Dafür war ich, glaube ich, taktisch nicht genug drin in der ersten Halbzeit.
Ja, ich fand einfach so einzelmäßig dann doch bei vielen nicht ihr bestes Spiel, auch einfach, weil Stuttgart sehr viel weggenommen hat. Wir haben über das Zentrum schon viel gesprochen. Ich fand Grifo jetzt auch nicht besonders, nur halt Scherhand dann schwächer danach.
Ja. Ich möchte vielleicht eine Sache, ich habe ihn beim 1-1 ein bisschen aus der Verantwortung rausgenommen und wird das auch immer noch tun, weil er ein bisschen in einer unglücklichen Situation ist. Der Kicker gibt Makengo eine 5 und ich finde, Makengo macht eigentlich dafür, dass er so früh gelb hat, ein ziemlich gutes Spiel. Also die Stuttgart um uns rum haben sehr häufig über Leveling geflucht und ich finde nämlich, Makengo hat das echt ordentlich gemacht.
Also Stadioneindruck hatte ich auch ein paar Mal eher schwach, aber jetzt auch nicht. Also 5 hat mich auch überrascht auf jeden Fall. Das hätte ich erst bei so einer 3, 5 bis 4 oder sowas gewesen. Ja, ich glaube halt, die gelbe Karte hat ihn schon sehr gehindert in vielen Situationen und das ist ja auch fies. Damit dann irgendwie am Schluss waren es fast 100 Minuten damit zu verteidigen oder so. Unangenehme Aufgabe. Ich glaube, wenn so ein Offensivspieler noch so diesen Moment gehabt hätte, mit dem du so ein Spiel dann genial irgendwie rumreißt oder so, dann hätte man über andere noch mal ein bisschen anders reden können. Aber das hat halt vielleicht noch gefehlt. Eigentlich wild, dass Stuttgart sich halt 4 Tore hätte erspielen können und vielleicht noch mehr und sowas und du trotzdem ganz zufrieden bist mit deiner Innenverteidigung. Also sehr zufrieden eigentlich. Das ist auch eher selten, glaube ich.
Gibt es einen anderen Spieler des Spiels als Flo Müller? Also Misha hat Matthias Ginter geschickt, Paddy und Alex jeweils Müller. Ich wäre auch bei Müller.
Ich wäre auch bei Ginter, weil ich es halt so krass im Stadion fand und das, glaube ich, die ganze Zeit wie so ein Papagei vor mich hingeplappert habe. deswegen, also ich stehe Flo Müller voll als Pick. Ich glaube, ich nehme dann trotzdem Matthias Ginter, weil ich es sehr, sehr beeindruckend fand. Alright. Und die Community hat auch deutlich Flo Müller genommen. Genau.
Stimmt, habe ich gar nicht reingekommen.
Ja, also es war ein klarer Sieg da. Ginter aber auf Platz 2 und Eggestein auf Platz 3. Und ich glaube auch in den klassischen, wenn du 3 Spieler nehmen würdest, Modellen, ist das auch ungefähr die Verteilung, die die meisten gewählt haben.
Gut. Bayern ist mit Stuttgart im Finale. Das, ansonsten brauchen wir, glaube ich, über andere Themen gar nicht großartig sprechen. Außer, wie würdest du Sonntag Dortmund angehen?
Wenn ich die Wahl hätte, würden wir das kampflos aufgeben. das ist natürlich nicht, was man machen sollte. Ich hatte das ja auch mal ausgerechnet vor einer Weile, dass wenn der SC einfach kein Spiel in Dortmund angetreten hätte und jeweils 0-3 verloren hätte, dann hätte man das Petersen-Unentschieden nicht gehabt quasi. Aber ansonsten hat man, glaube ich, ungefähr 2 Punkte verloren und selbst die Tordifferenz wäre nur so 2-3 Tore besser gewesen, wenn man einfach 10 Jahre lang nicht mehr angetreten wäre oder 15. Ist aber so Statistiken oder so Serien sind letztlich immer egal. Ich glaube einfach, das liegt gerade so blöd, dass du da nicht viel machen kannst. Der Kader ist aber nicht groß genug, um irgendwie riesig zu experimentieren. Ich finde, du musst Höfler spielen. Du hast ihn verlängert. Du kannst nicht der Meinung sein, dass er nicht mehr bundesligareif ist, wenn du ihn verlängert hast im Winter. Und du musst Mansambi da rausnehmen. Du kannst natürlich nicht nach dem Spiel, er schleppt sich da 120 Minuten durch, er kann am Ende wirklich nicht mehr laufen, dann kannst du ihn nicht starten lassen. Und ja, deswegen, ich hoffe, Irie startet. Also sonst verstehe ich wirklich nicht, wo er steht gerade.
Ja.
Und dann ist die Frage, wen möchtest du eher schon? Yu Ito oder Matanovic oder so? Aber ich vermute, Matanovic Höhler?
Möchte kurz darauf hinweisen, Steinmann und Tanuzer heute beide nicht im Kader der U23. Und also sollte.
Ich glaube, Tanuzer ist gesperrt.
Ah, okay.
War da nicht was?
Dann wäre das eine Erklärung. Ansonsten hätte ich gesagt, vielleicht hat Höfler wirklich einfach keine 90 Minuten im Tank und man startet dann eher Tanuzer, als dass man Höfler startet. Aber das kann sein. Dass,
ja, nee, Tanuzer gelb gesperrt.
Schade.
Dann wäre er auch für die Profis gesperrt, ne?
Ich weiß gar nicht. DFB, DFL, ob das irgendwie ein.
Ja, also ich glaube. Jemand hat auch geschrieben, du musst für den, also du bist an dem Spieltag, wenn du gesperrt bist, dann gilt das für den ganzen Spieltag, kannst nicht quasi das Spiel absitzen in der zweiten und dann hast du in der ersten spielen oder so.
Okay. Ja, gut, dann ist Tarnutzer auf jeden Fall keine Option. ich sehe es aber genauso. Eigentlich muss man Sambi muss raus, Yuito muss raus. Denke, also gerade wenn du Höfler spielen solltest, dann kannst du Grifo wahrscheinlich die Pause geben und dann Scherhand und Irie spielen. Höhler, Matanovic, es gibt halt keine Alternative, wenn du Yuito die Pause geben möchtest. Hinten rechts spielst du wahrscheinlich Kübler, hinten links wahrscheinlich Günther. Ogbus für Lienhardt würde mich sehr überraschen, wenn man es nicht macht. Und dann Artur Bodo hinten. Dann hast du relativ viele Wechsel und Eggestein muss halt durchspielen.
Ja, das tut mir leid, was willst du machen? Ich meine, er wird vielleicht noch ein Spiel halt verpassen, wenn er sich dann doch irgendwann mal die Gelbe abholt. Er steht bei 4. Mansambi auch. Sie könnten was sehr Lustiges machen und wir werden irgendwas sehen. Wir
halten Wolfsburg in der Liga, weil wir gegen Wolfsburg mit Höfler und Thanos das spielen.
Ja, oder es funktioniert halt. Also vielleicht reicht das ja gegen die gerade. Ja, aber das... Ja, ich rechne mir auf jeden Fall. Ich rechne nicht mit Punkten. Ich werde es tatsächlich auch nicht sehen können. Das ist, glaube ich, das erste Freiburg-Spiel seit sehr langer Zeit, dass ich gar nicht gucken kann, danach gucken werde. Und ja, das heißt, ich verpasse alles an dem Tag. Ich werde auch die Frauen dann nicht sehen, die davor gegen Leverkusen spielen, 16 Uhr. Das wird ein seltsamer Sonntag für mich.
Ich hoffe einfach, es wird nicht zu deutlich. Weil selbst wenn du sagst, du schenkst das Spiel eigentlich völlig ab, das macht trotzdem mental was mit dir, wenn du 4 oder 5 Minuten verlierst.
Aber du kannst ja gar nicht genug rotieren, um es wirklich komplett aufzugeben, von daher. Ja. Und wenn solange da zum Beispiel Matze Ginter auf dem Platz steht, wird der eh jeden zur Sau machen, der irgendwie versucht, 10% weniger zu machen. Von daher, Eggestein sowieso. Da glaube ich, es wird so oder so kein Spiel, wo du sagst, wir haben keinen Bock, das zu holen oder sowas.
Alright. Dann Dankeschön für dieses gemeinsame Wundenlecken.
Ja. Wird schon, Halbfinale.
Und, ja, richtig. Ey, wir spielen international Halbfinale.
Das nach dem Halbfinale gut. Ist vor dem Halbfinale, sagt man ja immer.
So ist das. So kennt man das aus Freiburg. Ja. Danke, mal Julian. Wieder. Ein schönes Wochenende.
Danke dir. Und wir hören uns nach dem Dortmund-Spiel vor Braga. Und dann bin ich in Braga und habe sehr viel Lust drauf.
Verrückte Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.